So, also schönen Nachmittag und vielen Dank für die Einladung, vor allem an den Günther, der sozusagen unsere Kontaktperson war. Ich komme von der Achenoa, mein Name ist Beate Koller. Die Achenoa ist eine Organisation, die seit ein bisschen über 20 Jahren im landwirtschaftlich-gärtnerischen Bereich tätig ist. Und es geht uns eben darum, die Pflanzen, von denen es ja eine große Vielzahl gab, die einstmals eher im Bereich der Selbstversorgung genutzt wurden, die aber in der industriellen Landwirtschaft keinen Platz mehr finden, die zu erhalten. Aber eigentlich nicht nur das, sondern vor allem auch zu überlegen, wie kann man diese Prozesse, die eigentlich dazu geführt haben, dass so eine große Vielfalt entstanden ist, wie kann man die trotzdem sozusagen rüber retten, ja, oder irgendwie denen neues Leben geben, die im heutigen Kontext weiterleben lassen, damit eben auch die Kulturpflanzen sich nicht nur im industriellen Kontext gut weiterentwickeln können. Und ich fand es spannend, wie ich nochmal in das Programm geschaut habe, wie viele Parallelitäten es eigentlich wirklich gibt, ja, zwischen unseren Welten. Aus dieser formschönen Kindergartenschachtel würde ich euch gerne, aber nicht essen, nein. Es ist sogar ein bisschen giftig, ja, abgesehen davon auch völlig geschmacklos. Also es sind Bohnen, keine Trachees, kein Fake. Ich habe die Bohnen mitgebracht, weil sie so, also es sind Samen, insofern passt das ja zum Thema, über das ich sprechen soll. Und außerdem sind sie so schön konkret. Und außerdem sieht man ja, wenn ihr in das Schachtel reingeschaut habt, auch schon etwas von der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Sorten direkt am Samen. Das ist ja nicht bei allen Kulturpflanzen so. Und ich habe die Bohnen mitgebracht, weil ich sie gerne nutzen möchte als Botschafter, weil ich finde, dass man mit denen ganz viele verschiedene Dinge erklären kann, die, glaube ich, sozusagen auch unsere kulturellen und agrikulturellen Welten verbinden. Nämlich insofern. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Bohne keine heimische Pflanze ist. Also vor 10.000 Jahren gab es keine Bohnen hier, wo wir jetzt sind. Die wilden Verwandten kommen in Mittel- und Südamerika vor. Und dort wurden sie, wie man so sagt, in Kultur genommen. Sprich, Menschen haben sie weiterentwickelt und haben sich an diese Pflanzen auch entsprechend angepasst. Das ist ja eine Koevolution, ne? Es ist ja kein einseitiger Prozess, sondern sozusagen die Pflanzen zähmen die Menschen zähmen die Pflanzen. Und nachher sind beide Seiten anders. Und nachher sind beide Seiten auch abhängig voneinander. Ich sehe es jetzt positiv, dass das so ist. Die Abhängigkeit der Menschen ergibt sich daraus, dass ja erst durch die Entwicklung der Landwirtschaft, dass man Kulturpflanzen angebaut hat, es möglich war, sozusagen wachsende Bevölkerung zu ernähren an einem Ort, ohne eben in der Gegend herumzuziehen und sozusagen immer achten zu müssen, dass man die Ressourcen nicht übernutzt. Jetzt sind wir viele Menschen und sind extrem abhängig von diesen Kulturpflanzen, die in unserer Landwirtschaft gedeihen können. Die Bohne ist wiederum von uns abhängig geworden, weil zum Beispiel sie sich ohne uns gar nicht mehr vermehren kann. Also die wilde Bohne, wenn deren Samen reif sind, dann tut sie natürlich ihre Hülse öffnen, die springt dann auf und die Samen fallen am Boden. Alles andere wäre ja komplett sinnlos für eine Wildpflanze. Aber manche Bohnen machen das nicht und genau diese haben eben die Menschen ausgesucht, weil das ja viel praktischer ist für die Ernte, wenn man die dann nicht am Boden zusammenklauben muss, sondern man pflückt sie sozusagen von der Pflanze runter. Und durch diese Selektion ist eben eine Kulturpflanze entstanden, die sich selbst, die ihre Samen eigentlich nicht mehr verbreiten kann. Ja, also die ist komplett auf uns abhängig. Und das ist mal das eine, lassen wir das mal so stehen, ja, diese gegenseitige Abhängigkeit. Das andere ist der kulturelle Kontext. Wie hat man sich das damals erklärt, dass aus dieser Wildpflanze so eine nützliche Kulturpflanze geworden ist? Es waren ja nicht nur die Bohnen, sondern zum Beispiel auch Mais und Kürbis und Paprika waren dort sehr wichtige Pflanzen. Und das war eine mythologische Erklärung, natürlich keine naturwissenschaftliche, damals vor vielen tausend Jahren. Es sind Göttinnen, die sich materialisiert haben in der Form von Kulturpflanzen, ja, um sozusagen die Menschen zu erhalten. Was uns natürlich schon sehr viel sagt über den Stellenwert einer Pflanze, ja, etwas Göttliches, das sozusagen auf die Erde herabgestiegen ist, wie Jesus ja auch im Endeffekt in der christlichen Religion sozusagen Brot und Lamm und was weiß ich, was er alles geworden ist, ja, um uns sozusagen zu nähren auf verschiedene Weise. Und dann kamen die Europäer und haben diesen Kontinent erobert und haben dann viele Kulturpflanzen, die für uns jetzt so wie sich heimisch anfühlen, Erdäpfel zum Beispiel, ne, total heimisch, ist natürlich auch eine Kulturpflanze Mittel- und Südamerikas. Die Europäer haben diese Pflanzen mit nach Hause gebracht. Und was ich schön finde, ein Teil dieser großen Vielfalt, die ihr auch in dieser schönen Schachtel gesehen habt, die ist dann in Europa entstanden. Also die Zusammenarbeit zwischen den Menschen und diesen wilden Pflanzen haben eigentlich dazu geführt, dass die Vielfalt immer größer geworden ist. Finde ich urschön. Weil sonst, wenn man von biologischer Vielfalt redet, geht es immer darum, dass der Mensch irgendwo entfernt werden soll, damit die Natur sozusagen ungestört weiterleben kann. Für Kulturpflanzen gilt das gar nicht. Da hatten wir zunächst einmal einen sehr positiven Effekt. Also durch diese Koevolution ist eine unglaublich große Vielfalt entstanden. Und es braucht uns auch nach wie vor, damit die nicht verloren geht. Jedenfalls ist dann über die Türken die Bohne irgendwann einmal auch zu uns gekommen. Und über die Jahrhunderte haben sich dann auch bei uns im heutigen österreichischen Gebiet viele Lokalsorten von Bohnen entwickelt. In der Achenoa, wir versuchen ja sehr viele Sorten aus dieser Großregion, aus dieser klimatischen Region zu erhalten. Wir haben zum Beispiel über 1000 verschiedene Bohnensorten aus Österreich und den angrenzenden Ländern in unserer Sammlung, ja, die einmal teilweise nur sehr lokal genutzt wurden. Und was heute eigentlich im Endeffekt mit den Bohnen passiert, das ist jetzt ein bisschen das Traurige an der Geschichte, dass sie eigentlich weggeschmissen werden. Also wir sind im Moment, wo wir diese Schätze, die sich da jetzt seit 10.000 Jahren entwickelt haben, eigentlich wegschmeißen, irrsinnig großzügig, weil wir meinen, dass wir das eh sozusagen alles locker labormäßig irgendwie nachzüchten können und ersetzen können. Natürlich auch, weil wir die Bohne sowieso nicht mehr brauchen, weil wir jetzt viel Fleisch essen und auf das Eiweiß in dieser Pflanze auch nicht mehr so angewiesen sind. Was für mich, wenn man so einen Samen jetzt in der Hand hält, irgendwie immer wieder, oh, so ist, dass ich fast eine Gänsehaut kriege, ist einfach sich vorzustellen, also logische Kette, die Bohne kann sich nicht selbst vermehren. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube es war um 5000 vor Christus oder so, die ältesten Bohnenfunde. Ja. Und seitdem das eine Kulturpflanze ist, muss alle 5 Jahre mindestens musste ein Mensch gewesen sein, der so einen Samen wieder in die Erde gesteckt hat, die Pflanze gepflegt hat, die Samen wieder geerntet hat, die wieder aufgehoben hat. Ja, mindestens 5 Jahre später, weil irgendwann sterben diese Samen ja ab, das ist ja etwas Lebendiges, muss wieder ein Mensch da gewesen sein. Und das Sensationelle, wenn wir jetzt so einen Samen in der Hand halten, dann sind wir sozusagen das letzte Glied in einer Kette, ja, immer Menschenpflanzen, die ist einfach nie abgerissen, ja. Und das finde ich, also ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, was ich meine. Das ist irgendwie ein wohlig schauriger Gedanke. Aber auch dann ganz schlimm, die Vorstellung, sozusagen diese ganze Kette einfach abreißen zu lassen, ja, das einfach wegzuschmeißen. Und auch diese, ich meine, da hängt ja so viel Geschichte und Kultur auch dran, ja, durch wie viele verschiedene Kochrezepte, Gesänge, was weiß ich, Feste und Familiengeschichten diese Kulturpflanzen gegangen sind. Ja. Und was ich eigentlich sagen wollte mit dieser Geschichte ist eben, wir sind Partner, ja, die Pflanzen und die Menschen. Die Vielfalt ist kein statischer Zustand, das ist kein Museum, wo irgendwelche Exponate drinnen sind, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der permanent Menschen braucht, ja, die sich daran beteiligen. Und das heißt nicht umsonst Agrikultur, die Landwirtschaft heißt nicht umsonst Agrikultur, sondern es hat eben sehr, sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Und die Frage ist ein bisschen am Ende dieser langen Kette, wo stehen wir jetzt? Ja? Wie schaut jetzt sozusagen, wie schauen jetzt die Rahmenbedingungen aus für diese Partnerschaft zwischen Menschen und Pflanzen? Und da gibt es jetzt einige Prozesse, die uns viele Fragen aufwerfen ohne dass wir wirklich gute Antworten darauf geben können. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Paralleles. Dieses Kulturgut, oder wir sprechen dann auch oft von einem Gemeingut, das Saatgut. Und mit Gemeingut ist dann Folgendes gemeint, nicht, dass das allen gehört, sondern im Gegenteil, dass es immer konkrete Gemeinschaften gegeben hat, sei das jetzt Dörfer zum Beispiel, ja, das kann man auch in Österreich noch sich erzählen lassen, Dörfer, wo es einzelne Personen gab, die sich besonders um das Saatgut gekümmert haben und nach bestimmten Regeln innerhalb dieser Gemeinschaften wurde dann eben mit dem Saatgut umgegangen. Also so stellen wir uns Gemeingut vor, ja, nicht, dass das etwas ist, was sozusagen nichts kostet und für alle frei verfügbar und verwertbar ist, sondern dass es etwas ist, was einer Gemeinschaft dient, aber auch nach gemeinschaftlichen Regeln irgendwie verwaltet wird. Ja? Also ich würde mal beschreiben, in so einem sozioökonomischen Kontext ist eigentlich die Vielfalt entstanden. Und jetzt, in den letzten 50 Jahren, geht es halt immer mehr Richtung Monopolisierung, Richtung exklusiv. Rechte. Ja. Es ändert sich sozusagen auch ganz stark die Haltung gegenüber dieser Ressource, also es wird ja auch oft als genetische Ressource bezeichnet, ja. Wobei das jetzt sehr Verschiedenes bedeuten kann, also die Ressource, wenn man jetzt die Source anschaut, ist das ja eine Quelle, also man kann sich das auch als sprudelnde Quelle vorstellen, die sozusagen unglaublich viel Reichtum für uns bereithält, ja, die uns sozusagen ernährt und anpassungsfähig ist und einfach unsere Ernährung nicht nur sicherstellt, sondern uns auch kulinarische Genüsse bereithält, uns gesund hält und so weiter. Das ist vielleicht das positive Bild. Im Moment kämpfen wir eigentlich dagegen, dass diese Ressource nicht eher sowas wird wie so ein exklusives Waffenarsenal. Ja? Also Gene, die irgendwo aufbewahrt werden, in Genbanken zum Beispiel. Ja? Wobei es dann natürlich schön ist, wenn, also nicht schön aus meiner Sicht, aber jetzt aus einer Verwertungslogik heraus, wenn manche da exklusives Zugriffsrecht drauf haben und sozusagen, wenn der Moment kommt, wo man diese Ressource in Wert setzen will, zum Beispiel ein neuer Schädling kommt daher und man sucht jetzt ein Gen, um dem zu trotzen und ist aber der Erste und Schnellste, der damit auf den Markt kommt. Das ist eher die Logik, die im Moment vorherrscht. Also man muss versuchen, andere von dieser Ressource auszugrenzen, damit man dann am Markt damit realisieren kann. Also ich glaube, das ist irgendwie auch ein Themenbereich, wo es viele Parallelitäten gibt, auch in diesem Thema Open Culture. Ein anderes Thema ist dieses Thema der Kommodifizierung. Ist das in eurem Bereich auch ein gängiger Begriff oder eher nicht? Also dann sage ich mal, was es für uns bedeutet, dass sozusagen etwas, was eigentlich etwas, ein Teil, ein unverzichtbarer Teil einer reproduktiven Wirtschaftsweise ist, also reproduktiv heißt einfach zyklisch, ne? So wie es eben mit dem Saatgut ist. Ne? Im einen Jahr nimmt man das, man baut es an, dann erntet man die Bohnen, aber einen Teil davon muss man aufheben, damit man sie sozusagen im nächsten Jahr wieder anbauen kann. Ne? Es ist immer ein zyklisches Geschehen und man kann das natürlich austauschen untereinander, aber irgendwie auf einer bestimmten Ebene geht es immer um Kreisläufe, eben um das Reproduzieren. Sehr viele Wirtschaftsbereiche finden ja im reproduktiven Bereich statt, ne? Also auch wie, finde ich, das Aufziehen der Kinder, das Kochen, was weiß ich, ne? Alles das, was jetzt sozusagen nicht Teil der Produktivwirtschaft ist. Also eigentlich aus dieser Reproduktivwirtschaft kommt das Saatgut und im Moment findet eben diese Kommodifizierung statt, das heißt eigentlich ein Herauslösen aus dem reproduktiven Bereich, ja? In der wirtschaftlichen Logik soll das eigentlich ein Produkt sein, dass, also es ist dann kein Kulturgut mehr oder kein Reproduktionsmittel, sondern ein Produkt auf dem Markt, eine Ware. Ja? Also es geht eigentlich darum, ja? Ein Reproduktionsmittel soll zur Ware werden, damit diejenigen, die exklusiven Rechte auf diese Ware haben, eigentlich Profit daraus machen können. Das klingt jetzt alles furchtbar dramatisch, aber ich habe noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten vorbereitet, damit ihr euch dann selbst ein Bild machen könnt, ob das nicht ein bisschen eine gruselige Tendenz ist, die da stattfindet. Ja. Wie findet denn diese Monopolisierung und Kommodifizierung statt? ich meine, die Schlagworte sind eh bekannt, ne? Das sind im Bereich des Saatguts sind es vor allem die Patente, die ja, also ich bin keine Juristin, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das entzieht sich auch dem allgemeinen, der allgemeinen juristischen Vorstellung. In Europa ist es ja an und für sich nicht gestattet, auf Sorten oder lebendes Patente zu erteilen. Ja? Aber es wird nichtsdestotrotz permanent gemacht. Also für uns die einzige Erklärung ist, dass die Patentanwälte halt so geschickt, so groß an der Zahl und so gut bezahlt sind, dass sie sozusagen jeden juristischen Schlupfwinkel finden und das Europäische Patentamt, das dafür zuständig ist, von der Politik nicht ausreichend in die Pflicht genommen wird, um diese unsinnige Praxis zu stoppen. Ja? Und Patente auf Saatgut, das findet schon längst nicht mehr nur im Bereich, nur unter Anführungszeichen, von gentechnisch veränderten Kulturpflanzen statt, wo ja sozusagen früher die Logik war, das ist ein technischer Prozess, ja, der führt zu dieser neuen Kulturpflanze und diesen technischen Prozess lässt man sich patentieren. Aber im Moment und eigentlich schon seit vielen Jahren geht es ja auch darum, dass auch ganz viele Patente erteilt werden, die dann exklusive Rechte auf ganz normal entstandene Pflanzen und Tiere beinhalten, ja, und sich unglaublich weit erstrecken, also vom Saatgut über das Lebensmittel. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, damals diese Brokkoli-Geschichte, das wurde, glaube ich, dann so gemacht, dass man eine bestimmte Methode zum Aufspüren einer bestimmten Eigenschaft im Brokkoli patentiert hat, um einen bestimmten Inhaltsstoff dort aufzuspüren. Ja. Und das Patent ist dann aber so beschaffen, dass es sich sozusagen auf jeglichen Brokkoli, jegliches Saatgut und jegliches Produkt daraus erstreckt, was auch diese Eigenschaft aufweist. Ich weiß nicht, ob man mir folgen konnte. Ja. Also das ist schon ziemlich krass, was da passiert. Irgendwie schon nach wie vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen, weil es natürlich auch so kompliziert ist, dass man dem ja gar nicht leicht folgen kann. So, jetzt muss ich mal kurz auf meine Zettel schauen, was ich gerne noch anbringen würde. Ja, ich habe noch gelesen in den Unterlagen, also einerseits ist sozusagen die Frage, wie geht man mit diesem Kontrast um zwischen einer offenen Source oder Ressource und dem anderen System, das ja da keine Grenzen kennt, das sozusagen versucht, das dann exklusiv für sich zu nutzen. Also das ist im Saatgutbereich auch ein ganz starkes Thema. Wenn sozusagen Menschen mit dem Saatgut weiterhin als Gemeingut umgehen wollen, wie schützen sie das im Endeffekt davor? Also selbst wenn sie jetzt nicht selbst exklusive Rechte erwerben wollen, aber wie schützen sie es davor, dass einfach jemand anderer kommt, ja, und dann auf das, was sozusagen in Gemeinschaften entwickelt wird, exklusive Rechte sich schnappt? Und da ist es jetzt auch so, dass es in der im Bereich der Pflanzenzüchter, also vor allem der biologischen Pflanzenzüchter, dass da ganz viel in Richtung Software geschaut wird, weil halt so die Idee ist, so Open-Source-Modelle, das wäre doch urspannend, könnte man das nur irgendwie transferieren auf das Saatgut, ja, oder so Copyleft-Systeme, die ja letztlich auch, wenn ich das richtig verstehe, dazu zu dienen, eigentlich auch vor dem Zugriff, dem exklusiven Zugriff zu schützen. Ja. Nur meiner Meinung nach die Antwort, wie dieses Übertragen, ja, von dieser Idee auf etwas Lebendiges passieren könnte, die ist mir noch nicht klar, weil das eine ist sozusagen das Internet und ist irgendwie ein Vorgang von einem Download oder so, ja, wo man vielleicht manche Prozesse leichter kontrollieren kann. Beim Saatgut schaut der Prozess ja zum Beispiel so aus, ich gehe auf einen Markt, kaufe eine Paradeiser, trage die nach Hause, esse sie aber nicht auf, sondern hole die Samen raus und dann habe ich sozusagen das, woraus ich das sozusagen wieder reproduzieren kann. Ja? Also es sind ganz andere Prozesse der Weitergabe und ja, also ich glaube, da zerbrechen sich gerade viele Leute den Kopf drüber, wie man das irgendwie übertragen kann. Und das Umgekehrte ist dann natürlich die Frage, wie wird die Leistung, also oder wie können jene Menschen, die ohne dass sie auf Exklusivität abzielen, da ihre schöpferische Leistung hineinstecken, auch im Bereich der Züchtung, wie können die davon leben im Endeffekt? Also oft geht es ja nicht um den großen Profit, sondern nur um die Frage, wie kann man damit leben eigentlich, wenn man das tut? Ja? Das gibt ja auch bei den Pflanzenzüchtern sehr viele die jetzt durchaus nicht nur den Profit im Kopf haben, sondern die das eher wie eine kulturelle Leistung betrachten, ja, die sich zum Beispiel sehr philosophische Fragen stellen. Was für Kulturpflanzen braucht der Mensch der Gegenwart? Ja, wie beschreiben wir das? Wie erfassen wir das? Wie können wir Pflanzen in diesem Sinn entwickeln? Ja? Und wie bekommen die ihre Leistung? Und Züchtungsleistung ist ja eine extrem aufwendige. Also der Prozess zur Züchtung einer neuen Sorte dauert ja manchmal 10, 15 Jahre, ja? Wenn man da zum Beispiel Kreuzungen vornimmt. Also da gibt es auch im Züchtungsbereich eine ganz starke Debatte, wie ist eigentlich die Züchtung an sich zu betrachten? Ja, ist das sozusagen eine Innovationsleistung auf dem Markt, die vielleicht irgendwie gefördert werden soll, wenn ein Staat zum Beispiel das Gefühl hat, das ist sozusagen ein wichtiger Innovationsbereich? Oder ist es generell eine Kulturleistung, die wie andere Kulturleistungen einfach auch von der öffentlichen Hand finanziert werden sollte, oder was für Systeme können wir finden? Ja? Oder gibt es doch auch Möglichkeiten, Lizenzsysteme zu entwickeln, die sozusagen sozial akzeptabler sind, ja, für die Nutzer, die nicht zu solchen Abhängigkeiten führen? Also das sind eigentlich wichtige Diskussionsprozesse beim Saatgut im Moment. Bevor ich zum Abschluss komme, würde ich jetzt noch kurz meine Zahlen, Daten und Fakten auf euch niederregnen lassen. Also, seit wann gibt es Kulturpflanzen überhaupt? Ungefähr 10.000 Jahre, grobe Zahl. Vorher gab es sie ja nicht, weil eben Pflanzen vorher nicht angebaut wurden, ja, sondern eher wild gesammelt wurden. Wie viele verschiedene Kulturpflanzenarten gibt es überhaupt auf der Welt? Bekannt sind ungefähr 4.000 verschiedene. Und die Dunkelziffer wird wahrscheinlich nochmal ein paar Tausend ausmachen. Und wie viele davon haben heute wirtschaftliche Bedeutung? Global gesehen 100 ungefähr. Ja. Da gibt es dann ganz viele sozusagen Zahlen, die das von anderen, wie viele machen den, die sozusagen decken 90% des Kalorienbedarfs, das sind dann 30 und keine Ahnung. Ja. Aber trotzdem eine unglaubliche Diskrepanz zwischen der Vielfalt, die vorhanden ist und gerade verschwindet, und dem, was sozusagen durch die Wirtschaft eigentlich auch weiterentwickelt wird. Ja. Also das ist ein ganz starker Trichtereffekt. Ja. Wie groß ist der Verlust? Da gibt es jetzt keine absoluten Zahlen, weil es einfach die Bauern haben das nicht aufgeschrieben. Ja. Die haben weder die Sorten gezählt, noch da irgendwelche Aufzeichnungen drüber gemacht. Also man kann das nur indirekt schätzen. Aber die FAO schätzt eben in den letzten 100 Jahren 75% von landwirtschaftlicher Vielfalt, sei das jetzt Getreide, Obst oder irgendwelche Heilkräuter, die verloren gegangen sind, unwidersetzlich. Also wo auch die Samen jetzt nicht irgendwo auf Eis liegen oder so. Ja. Also ein Dreiviertel ist schon mal futsch und ein Viertel können wir uns jetzt überlegen, was wir damit machen wollen. Dann schauen wir auf den Markt. Wenn wir jetzt das Saatgut als Ware betrachten, als Produkt, das man kaufen kann, dann sind es 5 weltweit agierende Konzerne, ihr kennt sie, Monsanto, Syngenta, Limagrand, Pioneer und so weiter, ja, die Kontrolle über 70% dieser Wertschöpfung haben, nicht nur im Saatgutbereich, sondern auch im Pestizidbereich. Also das sind ja meistens auch agrochemische Industrien. Eine andere Zahl, die auch 70% ist, da gibt es ja diesen Film We Feed the World, also wenn man sich die Frage stellt, wer ernährt jetzt eigentlich unter Anführungszeichen die Menschheit, dann gibt es wiederum Zahlen aus dem Weltagrarratsbericht, dass aber dennoch 70% aller Menschen aus lokaler Produktion ernährt werden. Also nicht wie hier bei uns in Europa aus industrieller Produktion im Endeffekt, sondern aus kleinbäuerlichen Betrieben, 70%. Also wir sind sozusagen mit unserem Landwirtschaftssystem global gesehen immer noch die Minderheit, ne? Die Schlussfolgerung daraus, das ist das Marktpotenzial, diese 70%, auf die diese 5 Firmen starren im Moment. Ja? Also dort wird sich eigentlich abspielen in den nächsten Jahrzehnten. Wie toll das wäre, wenn diese 70% vom Markt, die sozusagen noch nicht erschlossen sind, ja, aus kapitalistischer Sicht, weil sie eben noch im Reproduktivsystem drinnen sind, wie toll das wäre, wenn das alles Markt wird. Ja? Und alle diese Bauern das Saatgut kaufen müssen. Das wäre doch super. Ne? 95% der landwirtschaftlichen Betriebe weltweit sind, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, unter 2 Hektar groß. Also das ist sozusagen nochmal eine andere Zahl, um dasselbe zu veranschaulichen. Also wir mit unserem industriellen Modell sind eigentlich jetzt prozentuell gesehen ziemlich die Ausnahme. Gut, das war jetzt sozusagen ein bisschen zur Veranschaulichung oder auch als Beleg, warum ich vorher gesagt habe, das sind ganz massive Themen im Moment, die Monopolisierung und die Kommodifizierung vom Saatgut. Ja, zum Abschluss. Das kann irgendwie Ohnmachtsgefühle auslösen, ja, als Organisation oder als Mensch, wenn man sich sozusagen mit diesem Thema beschäftigt. Sollte es aber nicht, weil das kann natürlich auch eine Strategie sein der anderen. Ne? Wenn sozusagen eh schon alles wurscht ist, dann braucht man sich auch nicht mehr engagieren. So wollen wir es also deswegen nicht sehen, sondern uns schon fragen, was können wir denn tun, ja, oder was ist der Kontext? Da finde ich übrigens, diese Schachtel ist extrem schier, aber ich habe die Bohnen dann heute da doch reingefüllt, weil sie herzförmig ist und weil das Herz ja auch im Amateur drinnen steckt. Ja. Also der Amateur ist ja in diesem Sinn jemand, der etwas tut, weil er es mit Liebe tut. Ja. Und in diesem wirtschaftlichen Umfeld müssen wir uns einfach fragen, oder das ist seit 20 Jahren für uns eine interessante Frage, welche wichtige Rolle spielen Amateure im Moment, ja, um sozusagen diese ganzen Prozesse aufrechtzuhalten. Und das ist eine große Rolle. Und das knüpft jetzt wieder auch an ein bisschen an diese ganzen, finde ich, Urban Gardening Trends, die im Moment stattfinden, wo ganz viele Menschen, die eigentlich professionell damit gar nichts zu tun haben, ja, sich wieder partizipativ versuchen, ja, diese ganzen Dinge anzueignen. Das sind alles Amateure, aber dort wird wahnsinnig viel experimentiert. Die Menschen verbinden sich wieder mit den Themen und ich finde das eine ganz große Chance, um sozusagen dem auch irgendwie eine Zukunft zu geben. Ja, weil wir müssen auf neue Ideen kommen, wie wir an diesen Prozessen anknüpfen können. Und wir finden hier ganz viele Menschen mit einer bestimmten Sichtweise. Das ist jetzt schon eher eine Zusammenfassung. Was für uns wichtige Sichtweise ist, erstens mal diese Diversität, was auch immer die kulturelle oder auch die biologische, es ist ein Prozess. Es geht darum, in diesem Prozess drinnen zu bleiben, nicht irgendwas zu konservieren. Die Partnerschaft mit dem anderen Lebendigen, also eben mit den Pflanzen, nicht sozusagen die Pflanze als Ware. Und eben die Kultur, die in der Landwirtschaft, in unserem Ernährungssystem drinnen steckt. Ja. Also das in einem positiven Sinn wirklich auch als etwas sehr Schöpferisches wahrzunehmen. Also es ist ganz toll, sozusagen mit Menschen mit diesen Sichtweisen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die werden noch viel weiterbringen. Ja, Menschen, die etwas tun, die Dinge in die Hand nehmen, auch wenn es nur in kleinem Rahmen ist, die natürlich auch bewusst wählen, mit allem Doppelsinn, der da drinnen steckt und natürlich dann auch die mutige Politik, ja, die eigentlich sich überlegen muss, was gesellschaftspolitisch für unsere Gesellschaft förderlich ist und was nicht und manchen Tendenzen auch wirklich Riegel vorschieben sollte. Ja, im Endeffekt, es liegt in unserer Hand, vielleicht die Bohnen auch noch in eurer. Vielen Dank. Wir tanzen um den Tisch.
Die Diskussion, ja, also, so, das ist für die Aufnahme. Die Diskussion wird hier schon mal von der Jana begonnen, wenn ich das recht verstanden habe.
Dankeschön für den Vortrag. Es gibt noch etwas anderes, was mir Sorgen macht, da wollte ich von dir als Expertin noch etwas erfahren. Das ist, habe ich, glaube ich, entweder auf Flyern von euch gelesen oder bei euch im Abstract. Wie ist das mit dieser geplanten Verwaltungsabgabe oder ähnlichem?
Mit dieser Saatgutverordnung.
Mit dieser Saatgutverordnung. Also ich habe nur davon gehört, es geht wohl darum, dass wenn es so weiter verläuft, wie du es beschrieben hast, das heißt, wenn Arten nur noch Produkte sind, die erfasst sind, dann kann es entsprechend auch Verwaltungsabgaben geben, dafür, dass man etwas implementiert. Wie ist sowas möglich, dass sowas implementiert wird? Wo passiert das überhaupt? Und was macht man dagegen ganz banal? Ja.
Also wogegen wir wirklich ankämpfen, auch politisch im Moment, weil das unserer Meinung nach sehr viel Einfluss haben wird auf das, was in den nächsten Jahrzehnten passiert, nicht nur in Europa, sondern auch global gesehen. Das ist jetzt eine Verordnung, ja, die im Endeffekt jetzt schon vorgeschlagen wurde von der Europäischen Kommission und gemäß dem Gesetzwerdungsprozess musste jetzt eben beschlossen werden vom Europäischen Parlament und vom Agrarministerrat, wo halt auch unser zukünftiger Landwirtschaftsminister dann ein Wörtchen mitreden wird. Also das ist mal zur Frage, wo das Ganze stattfindet. Ja. Worum es geht, es ist eigentlich ein Prozess, der sich schon über Jahrzehnte hinzieht. Ja. Also das ist jetzt sozusagen nur ein weiterer Schritt in einem Prozess. Das ist nicht so, dass da jetzt was völlig Neues geschaffen wird, aber es werden über 15 Richtlinien, die es bis jetzt gegeben hat zu diesem Thema, werden jetzt zu einer Verordnung zusammengefasst. Großer Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung. Die Richtlinie wird national implementiert. Das heißt, da gibt es Spielräume auf nationaler Ebene, die Verordnung nicht. Die wirkt dann einfach unmittelbar, ja, in allen Mitgliedstaaten. Und wenn die mal kommt, haben wir wirklich nicht mehr viele Möglichkeiten, wie wir sie auslegen. Worum geht's? Da geht es jetzt nicht um Patente, nicht um Sortenschutz, ja, sondern schlicht und ergreifend um die Marktordnung. Wobei diese anderen Themen sozusagen auch heiß sind politisch. Ja, aber nur um jetzt die Frage zu beantworten. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, wer darf unter welchen Bedingungen Vermehrungsmaterial, also nicht nur Saatgut, sondern auch Edelreiser, Knollen und so weiter, von Pflanzen weitergeben. Darum geht's eigentlich. Ja. Warum man das überhaupt begonnen hat zu regeln, das hat eigentlich schon in den 1930er Jahren begonnen, weil die ganze Züchtung ist noch nicht sehr alt. Also sozusagen die bäuerliche Züchtung hat es Jahrtausende gegeben. Erst seit 150 Jahren gibt es quasi eine professionelle Pflanzenzüchtung. Das heißt, wir hatten in den 30er Jahren noch die Situation, dass sehr viele Sorten neu gezüchtet wurden, unter irgendwelchen Namen auf den Markt gekommen sind. Und es ist sozusagen ein Bedürfnis entstanden, dass man das im Sinn des Konsumentenschutzes irgendwie regelt. Ja, also das ist sozusagen ein Grund. Und dass die Züchter ihre Entwicklungen geschützt haben wollten, ist der zweite eigentlich. Ja. Aber jetzt sind wir irgendwie 80 Jahre später und dieser Saatgutmarkt ist top entwickelt bei uns in Europa. Ja. Wir sind, glaube ich, der Exporteur von Saatgut in die Welt und wir sehen, dass dieses Gesetz auch gesellschaftlich gesehen für die Biodiversität ganz gravierende negative Auswirkungen gehabt hat. Ja. Weil einfach im Endeffekt die Behörden in den letzten Jahrzehnten schon gesagt haben, was darf überhaupt als Saatgut auf den Markt kommen? Auch für deinen Hausgarten. Ja? Was darf verkauft werden? Die Behörde hat im Endeffekt immer entschieden, welche Saatgut darf überhaupt in den Handel kommen, selbst wenn ich sozusagen nur meine drei Zucchinis im Garten davon anpflanze. Ja? Und mit dieser Verordnung, so wie wir sie analysiert haben, wird jetzt einfach noch ein Schritt weiter gegangen. Ja? Und es geht im Endeffekt in die Richtung, also für mich ist das Bild irgendwie so, bis jetzt waren wir sozusagen auf einer Straße unterwegs, wo schon sehr viel asphaltiert war, also sprich, alles ist Markt, ja? Und am Rand darf halt noch ein bisschen was anderes auch existieren. Dort, wo sozusagen früher die bäuerliche Züchtung stattgefunden hat, ja, die eigene Vermehrung von Saatgut, die informelle Weitergabe von Saatgut und so weiter. Das waren schon nur noch so grüne Randstreifen, ja, wo halt auch ein bisschen was ungeregelt wachsen darf. Jetzt habe ich das Gefühl, wird einfach einmal alles zu asphaltiert, ja, da gibt es überhaupt kein Fleckerl Erde mehr. Prinzipiell ist mal alles geregelt. So steht es nämlich in der Verordnung auch drin. Sie gilt prinzipiell für jegliche Art von Weitergabe von Vermehrungsmaterial, kommerziell oder nicht, ja. Früher war das zumindest noch auf den kommerziellen Bereich geschränkt. Und dann haben sozusagen mit dem Presslufthammer ein paar kleine Löcher reingebohrt in den Asphalt und das sind jetzt unsere Ausnahmen, ja, wo jetzt sozusagen die Vielfalt drin gedeihen soll. Und die sind natürlich so beschaffen, rein rechtlich gesehen, dass man noch ziemlich leicht herkommen kann und die auch noch zu asphaltieren. Ich versuche es jetzt, es ist juristisch kompliziert, ja, ich versuche es jetzt irgendwie so in Bildern zu fassen. Und das ist eigentlich das, wogegen wir jetzt anschreien, ja, diesen Prozess irgendwie sichtbar zu machen. Auch wenn es gar nicht um exklusive geistige Eigentumsrechte geht, schon allein im Bereich der Marktordnung, ja, fährt der Zug voll in diese Richtung ab. Ja. Es gibt nur noch, die Landwirtschaft ist eine Industrie, das Saatgut ist eine Ware und daneben hat nichts mehr zu existieren, ja, um es jetzt mal sehr brutal zusammenzufassen. Konkrete Auswirkungen, um jetzt nur ein Beispiel zu sagen, wenn das so kommt, zum Beispiel ein Bauer, der ein bisschen Saatgut an einen anderen Bauern weitergibt, müsste alle Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, sich zumindest da drin gut auskennen, wissen sozusagen, in welchen Paragraphen er hineinfällt. Eine Privatperson, wenn ich ein bisschen Saatgut in meinem Garten gewinne und ich gehe auf einen Tauschmarkt, bis jetzt war das so, ne, man gibt das Saatgut her und kriegt 3 Euro dafür, Aufwandsabgeltung, ne, wenn ich meine Pullover verkaufe auf eBay, kriege ich auch irgendwas oder so. Das wäre jetzt auch illegal und mit einer Verwaltungsstrafe bedroht. Ja? Und da könnte man jetzt sozusagen eine lange Liste konkreter Auswirkungen noch aufzählen. Ich hoffe, ist das Bild jetzt irgendwie klarer geworden, worum es geht. Im Frühjahr 2014 wird voraussichtlich oder vielleicht die Entscheidung fallen oder nicht mehr. Dann wird gewählt im Parlament, im EU-Parlament und dann verschiebt sich das wahrscheinlich ins 2015er Jahr.
Also die Verordnung ist noch
nein. Nicht in Kraft. Nein, der Gesetzwerdungsprozess passiert gerade und deswegen ist für uns jetzt auch der Herbst und auch dann das nächste Frühjahr eine ganz, ganz wichtige Phase, um auch den politischen Entscheidungsträgern klarzumachen, uns interessiert dieses Thema, viele Menschen interessiert dieses Thema, das ist uns nicht wurscht, ja, als Gesellschaft und sie sollen genau darüber nachdenken, was sie da entscheiden.
Hm. Und welche Lobbyisten habt ihr da?
Na, wir haben natürlich Millionen, die wir da hineinstecken können, das ist eh klar. Nein, aber ich meine, wir haben es gibt viele Organisationen in vielen europäischen Ländern, ja, die natürlich versuchen, in ihren eigenen Ländern darauf aufmerksam zu machen. Ein Kollege von mir arbeitet im Moment in Brüssel und versucht sozusagen von Pontius zu Pilatus zu rennen und irgendwie auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Das sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Die Öffentlichkeit informieren, mobilisieren, in die Medien zu kommen. Ja, das ist aber leider kein Weg, der uns offen steht, selbst wenn wir ihn beschreiten wollten. Das tun wir aber nicht.
Okay, noch Fragen?
Ja? Gibt es überhaupt keine Ansätze? Ich bin etwas entsetzt. Ich hätte gehofft, dass man eben aus den anderen Bereichen kommt oder so.
Ja.
Ich meine, das ist ja nicht neu, das Thema. Und da ist nichts möglich.
Weiß ich nicht, nichts möglich. Es gibt natürlich Ansätze, ja. Also es gibt zum Beispiel Biozüchter, die sagen, ich entwickle mein Produkt unter Anführungszeichen absichtlich so, ja, dass es für die Reproduktion am bäuerlichen Betrieb gedacht ist, also nicht nach der Logik, du musst es jedes Jahr kaufen, sondern nach der Logik, ich verkaufe es dir einmal, ja. Dann soll es sozusagen am Betrieb irgendwie immer weitergeführt werden, damit zum Beispiel sich die Pflanze gut anpassen kann, ja, an den Betrieb. Und der hat sich eigene Lizenzmodelle sozusagen dafür ausgedacht. Ja. Ich meine, wenn er Leute findet, die damit einverstanden sind, passt das ja. Schützt natürlich nicht, wie gesagt, dagegen, dass jemand feindlich sozusagen versucht, exklusive Eigentumsrechte auf das, was der da entwickelt hat, zu erwerben. Ne? Ich meine, es gibt andere radikale Züchter, die züchten einfach, sagen, Leute, wer unterstützt mich? Ich schenke dafür alles her. Ja? Das ist zum Beispiel Tom Wagner, der das Green Zebra gezüchtet hat. Ja? Ganz radikaler Ansatz. Also der hat seine 15 Institutionen, die ihm helfen und ihn bezahlen. Ne? Der züchtet und verteilt.
Ja, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die nicht kommerzielle Weitergabe geregelt, oder ist das nicht so?
Nochmal, ich habe es jetzt nicht,
also ich
nicht
kommerzielle jetzt,
von der Saatgutverordnung.
Ja, ich habe das jetzt vorhin so verstanden, dass das ja auch auf nicht kommerzielle Verwendung angewendet wird rechtlich.
Oder werden könnte, wie gesagt, das ist ja noch nicht.
Oder werden könnte,
ja.
Das heißt, wenn ich es verschenke jetzt, nutzt mir das auch nichts, oder? Bin ja auch, mache ich mir auch strafbar.
Da sind wir jetzt sozusagen in den Details, ja, wo man jetzt darüber diskutieren kann, ob das gut genug ist oder nicht. Dass, so wie der Entwurf jetzt ausschaut, wäre das Verschenken durch eine Privatperson nicht strafbar.
Naja, das wäre ja mein Ansatz.
Ja, sorry, aber da finde ich, sind wir schon so, da stehen wir schon dermaßen in der Ecke mit dem Rücken, ja, zur Wand.
Ja, da stehen wir sowieso,
dann,
oder?
Ja,
also, wenn
nein,
ich das
aber
höre, dann sind wir eh völlig im Eck.
Jahrzehntelang gibt es ja diese Gesetze schon und wir mussten uns mehr oder weniger dran halten oder andere haben irgendwie beschlossen, sich nicht dran zu halten und sozusagen da irgendwie Widerstand dagegen zu leisten. Jetzt wird das überarbeitet zum ersten Mal nach 60 Jahren. Ja. Jetzt ist, finde ich, der Moment, wo man wirklich grundsätzlich sagen muss, ist das gesellschaftlich gesehen sinnvoll. sinnvoll, das so zu regeln oder nicht. Ja? Also jetzt müssen wir wirklich sagen, was wir wollen, weil in 1,5 Jahren haben wir dann sozusagen wieder eine Situation, mit der man eh irgendwie versuchen muss zu leben. Ja? Aber jetzt geht es wirklich darum, finde ich, auf den Tisch zu legen, wie die Vorstellungen sind. Und die Vorstellungen aus unserer Sicht wären, dass es eigentlich nicht notwendig ist, ja? Dass sozusagen alles, was auf den Markt kommt, von einer Behörde zuerst jahrelang geprüft werden muss. Ja? Man kann sich Kennzeichnungsvorschriften ausdenken, um sozusagen den Konsumentenschutz sicherzustellen. Und für den Züchterschutz gibt es eh andere Gesetze. Ja? Das ist eigentlich die Diskussion, die wir gern führen würden im Moment.
Ja, das
habe ich nicht gescheit geantwortet.
Nein, ich sehe das eh genauso. Ja. Die Frage ist, was kann man konstruktiv tun? Ja. Also eben, wenn ich an den Open-Source-Bereich denke, dann da gibt es zumindest so Ansätze, wo Defensivpublikation oder Dinge betrieben werden, wo man versucht, sich gegen Patentierung zu schützen oder so.
Aber das habe ich vorher versucht zu erklären, wie schwierig das ist. Ja, also ich kenne da... Ich kenne einfach noch keine wirkliche Antwort drauf. Ja. Ich meine, man kann sich schon vorstellen, der Bauer steht am Markt und irgendwo ist ein Vertrag auf einem Papiersackerl gedruckt und wenn der Konsument die Tomate aus dem Papiersackerl rausholt, schließt er in dem Moment den Vertrag, dass er die Samen sozusagen nicht...
Sieht man nicht so den großen Unterschied zur Software? Also dort ist es auch schwer zu verfolgen, oder?
Also genau da bin ich auch hängen geblieben, also bei dem Vergleich zwischen Paradeiser und Software.
Ja, na bitte.
Nein, weil es mich interessiert hat, habe ich hier drüber nachgedacht. Und also Software, nehmen wir zum Beispiel Textverarbeitungsprogramm, Word oder sowas.
Ja.
Im Prinzip hast du den Source Code und dann hast du ein Produkt, das ist das Word-Programm selber. Und beim Word-Programm selber hast du immer die Möglichkeit, ein bisschen nach Möglichkeit zurückzuschließen auf den Source-Code, also auf die Quelle. Und bei der Tomate ist es so, du hast den Gencode. Im Prinzip hast du den Gencode. Ja? Und es gibt aber zwei Ebenen. Auf der Software-Ebene hast du die Unterscheidung zwischen Code selber und die Patentidee, also den Algorithmus dahinter. Ja? Und den Code, du kannst jede Software nehmen und versuchen, den Code zu entschlüsseln, ja? Und verändern, wie du willst. Also die Variationsmöglichkeiten hast du immer. Und bei der Tomate wäre das eigentlich, wenn wir von Code reden, eigentlich die GMO-Geschichte, ja? Also modifizierter Gencode. Inwiefern ist das sozusagen für Pflanzenzüchter überhaupt auch eine Möglichkeit, sozusagen da was zu überlegen? Dass man die Züchtungen auch auf sozusagen in diesem Bereich ein bisschen erweitert. Ja.
Du willst was dazu sagen?
Also ich glaube, weil da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine ganz bestimmte Falle gehen und das hast du zum Teil schon beschrieben. Du sagtest, dass man sich keine besonderen Sorgen macht um den Verlust von Arten, weil man davon ausgeht, das ist ja ein Pool von genetischer Information. Im Zweifelsfall wird es einfach zurückgezüchtet. Und auch in diesem Fall, es gibt auch eine breite Vorstellung davon, wie Software funktioniert. Es gibt die Analogisierung mit dem genetischen Code. Und jetzt gehen wir einfach davon aus, wir wissen, dass man das ja entschlüsseln kann, dass also prinzipiell dieser Code einfach so verfügbar ist. Also jetzt mal schon mal davon abgesehen, dass natürlich nicht sämtliche Arten genetisch komplett verschlüsselt sind, hat ja nicht jeder in der gleichen Art und Weise Zugriff auf diesen Code, wie zum Beispiel ein Programmierer oder eine Programmiererin. Wenn ich jetzt Saatgut zu Hause habe und selbst wenn ich jetzt mit meinem Wissen, dass irgendwie Biologie, 4. Klasse, Mendel, das irgendwie daraus besteht. Wenn ich jetzt anfange, mir die Tomatensamen rauszuholen und jetzt stecke ich die in die Erde. Und
muss ich den Code ja gar nicht kennen. Die wachsen ja von selber, auch wenn
eben
ich den
genau.
Code nicht kenne.
Sie wachsen, das ist das eine. Einerseits wachsen sie natürlich von selbst, andererseits habe ich ja das Ganze nicht derart unter Kontrolle, als hätte ich irgendwie Zugriff auf einen Code und könnte hier jetzt wirklich eine bewusste Steuerung vornehmen. Und insofern finde ich das schwierig, dass man sagt, wir lösen es einfach dadurch, dass wir jetzt dafür auch in ähnlicher Weise dann Lizenzen und so weiter vergeben, weil wir das einfach nicht in dieser Art und Weise aufschlüsseln können. Das glaube ich nicht.
Ich habe jetzt gemeint, aber vielleicht kannst du immer das noch erklären, mit der Vergleich mit der Tomate, ja, dieses sozusagen Copyleft-System. Da tut ja doch jeder, der das übernimmt, geht ja im Prinzip einen Vertrag ein, dass er unter den gleichen Bedingungen das wieder zur Verfügung stellt. Genau. Und das ist scheinbar irgendwie nachvollziehbar in der virtuellen Welt.
Naja, nein, das ist in der
auch nur bedingt.
Das ist genau parallel. Copyleft ist ja die Gegenbewegung dazu, dass Leute es dir nicht gestatten, was du gekriegt hast, selbst frei zu bearbeiten. Dasselbe ist parallel im Zusammenhang mit der Tomate. Wenn ein Saatgutunternehmer eine Neuentwicklung macht und dir verbietet, die Tomate, die du gezogen hast, dann weiter zur Reproduktion zu verwenden, dann macht
er
dasselbe, was Microsoft
macht. Aber umgekehrt gedacht, scheinbar funktioniert das Copyleft-System ja im...
Sowohl als auch.
Das kann, mehr oder weniger.
Das kann funktionieren. In einem bestimmten Kulturzusammenhang funktioniert das Copyleft. Das Ganze kann auch funktionieren beim Saatgut, könnte man sagen. Nicht? Ein Züchter könnte herkommen und könnte seine Neuentwicklung Copyleft zur Verfügung stellen. Das heißt aber nicht, dass alle anderen auf den Bandwagon draufspringen.
Eben.
Aber das ist im Softwarebereich dasselbe wie im biologischen Bereich.
Und das wäre zumindest einmal eine Aufgabe, konstruktiv, und dem was entgegenzusetzen.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, welchen Aspekt man da versucht sicherzustellen. Sozusagen, eigentlich müssen die Leute bei Copyleft dann, wenn sie weiterzüchten, auch wieder und so weiter.
Genau.
Aber wenn ich schon wenigstens mal sicherstelle, dass niemand meine Züchtung jetzt als sein Exklusivrecht patentiert, dann ist ja schon viel gewonnen. Und das ist ja beim Saatgut, denke ich mal, eins der Hauptprobleme. Wo gut, auch ich quasi meine, die Analogie zu der sozusagen Präventivveröffentlichung ist. Und
genau,
da gibt es ja, glaube ich, so
offizielle Datenbank mit
folgenden Heilpflanzen kennen wir bereits und die sind nicht neu und können daher jetzt bitte auch nicht von Monsanto entdeckt werden oder so.
Ne? Also oder zum Beispiel in Indien, ne, wurde das ja auch eingerichtet, so eine große Datenbank zur Beschreibung eigentlich von Lokalsorten und Herkünften, damit man zumindest nachweisen kann, dass es nicht neu ist. Ja?
Genau.
Und eine gewisse Chance.
Aber ich meine, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen der Pflanze und der Software, weil also zumindest den du im Vortrag gemacht hast. Nämlich, es gibt Sortenzüchter und es gibt Leute, die den genetischen Code manipulieren. Und bei der Software gibt es eigentlich nur den Code, der manipuliert werden kann. Es gibt keine Sortenzüchter in dem Sinne, die sozusagen eben eine Pflanze etwas anbauen und dann die Pflanze wächst und dann nehmen wir die Früchte und versuchen durch verschiedene Kreuzungen die Software herzustellen. Das gibt's nicht. Ja? Also da ist noch die Frage, und das war eben dann meine Frage, wenn man den Vergleich macht, dann müsste man eigentlich auch zugestehen, dass Sortenzüchter die Möglichkeit in Erwägung ziehen, den genetischen Code zu nehmen und sozusagen durch, es gibt ja, es werden verkauft, kommerziell solche genetisch modifizierende Labs, wo du sozusagen deinen eigenen Organismen erstellen kannst im Glaskasten. Ja? Das heißt irgendwie Biological Hacking oder irgend sowas in der Richtung.
Biohacking.
Für
die Garage.
Hast du da dich schon auseinandergesetzt mit dem Thema?
Nein, wir haben das jetzt gerade wahrgenommen, dass du sozusagen irgendwie etwas, was man genau beobachten irgendwie muss, ne? was da gerade abgeht. Ja? Aber für uns ist es auch, ehrlich gesagt, gerade am Horizont erst aufgetaucht, das Biohacking. Ja.
Ich meine, eine Bemerkung noch dazu und zur Argumentationsstrategie.
Yeah.
Wo sich's ein bisschen schneidet oder spießt, ist, wenn man sagt, 10.000 Jahre gibt es Kulturpflanzen und wir schauen zurück auf die Vielfalt, die verloren gegangen ist und so, dann ist das nicht leicht kompatibel mit 20 Jahre gibt es Softwareentwicklung und die hat die und die Effekte. Ja? Also es gibt einen Clash zwischen den 10.000 und den vielen, vielen Milliarden Bauern, die schon so gelebt haben und die nichts von IT gewusst haben, ja, auf der einen Seite. Und wir wissen jetzt seit 30 Jahren, wie IT funktioniert und die Schwierigkeit, die du gehabt hast, wo du sagst, du siehst ihn noch nicht ganz heraus, ist, wenn sich diese beiden Sichtweisen und Welten treffen über eine juridische Regelung und über Phänomene, die doch sehr anders funktionieren. Nicht? Okay. Man würde niemals im IT-Bereich, deswegen kommt es mir, im IT-Bereich würde man ja niemals sagen, ist es nicht wunderschön, wie Microsoft Word vor 10 Jahren ausgesehen hat, das müssen wir eigentlich bewahren. Ja? Es gibt es bei den Computerspielen.
Ja, das wird es auch bald geben, das bei den Computerspielen. Retro.
Ja, gibt es auch.
Gut, aber das habe ich ja auch versucht zu sagen, es geht um den Prozess und nicht um die Bewahrung von einem Status Quo. Ja? Also insofern, wir schauen auch nicht nur verliebt auf die Kulturpflanzen, wie sie vor ein paar tausend Jahren ausgeschaut haben. Aber der Zeitfaktor ist sicher was ganz anderes, wenn man jetzt von einem natürlichen Wachstum der Pflanzen ausgeht und keinem technisch beschleunigten. Das ist ein realer Unterschied in der realen Welt, ne, zwischen Software und einer Pflanze. Die braucht einfach so und so lang. Ja. Der Reproduktionszyklus lässt sich nicht beliebig verkürzen und das lässt sich nicht beliebig beschleunigen.
Ja, ich wollte einen Aspekt nochmal aufgreifen, den du vorher auch erwähnt hast, nämlich dieses Denken, wir leben als Marktgeschehen oder als Leben. Also, und das ist ein Punkt, den ich auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen immer wieder sehe. Also du hast es so beschrieben mit den Dingen, die eigentlich in der Sphäre der Reproduktion und des Lebenszyklus und des Lebenserhaltes angesiedelt waren, werden jetzt zum Produkt und zur Ware und so. Und das sehe ich eben in ganz vielen Bereichen. Also du hast jetzt Saatgut, dann hast du eben Kindererziehung, aber dieser ganze Dienstleistungssektor, okay. Und das trifft, ist für Kunst, finde ich, auch eine sehr relevante Frage und Kultur. Okay. So, wie weit ist das etwas, was wir einfach miteinander machen, weil wir leben und weil menschliches Leben dazugehört, dass wir miteinander reden und vielleicht auch singen und oder wie weit, was passiert da, wenn menschliche Tätigkeiten zu Dienstleistungen werden? Dann werden sie professionalisiert, formalisiert, standardisiert und kontrolliert und dann werden sie vielleicht eben besser und professioneller oder vielleicht werden sie entfremdet und wie auch immer. Also dieser Schwenk von einer sozusagen Logik des Lebens, Alltags, menschlicher Tätigkeit hin zu einem Marktprodukt, das ist so eine Transformation, die ich in vielen Bereichen sehe und die sehr viele Fragen aufwirft, finde ich.
Wobei, wenn man sich jetzt den Wert anschaut, die Veränderung des Wertes sozusagen, dann würde ich mal annehmen, solange eine Reproduktion, ich finde es ja nicht unwirtschaftlich oder so, es ist einfach Reproduktivwirtschaft. Also ich meine, es ist ja nichts Unproduktives jetzt in dem Sinn, ja, es ist halt was Reproduktiv-Produktives. Ja. Ich nehme mal an, solange das normal ist, wird dem jetzt gar kein besonderer Wert beigemessen. Also wenn es normal ist, dass alle Menschen sich ihr Essen selber kochen, ist das jetzt weder besonders romantisch verklärt, noch irgendwie besonders unwert oder so. Ja? Was ich das Schwierige finde, wenn diese Welten so auseinandergehen, die lineare, nur produktive und die reproduktive, dass es ja zu so einer starken Entwertung der Reproduktivwirtschaft kommt, ja? Dass die ja eigentlich in der Logik auch zuerst einmal ganz stark abgewertet werden muss, um sozusagen den Weg für das andere frei zu machen. Ja? Und dann gibt es sozusagen wieder die Gegentendenz der romantischen Verklärung und so. Ja, das ist für uns auch eine interessante Frage sozusagen, wo man sich da verortet.
Zeitfaktor ist schon angesprochen worden. Der lineare Zeitfaktor, auf dessen Seite ich mich jetzt mal stelle, damit am Ende nicht eine Zeitkompression stattfinden muss, die dann auch nicht erwünscht worden ist. Danke sehr für den Vortrag und für die lebendige Diskussion.
Danke euch auch.